Paradiese fallen nicht vom Himmel, das ist bekannt. Dies ist die Geschichte einer kleinen Stadt im nördlichen Brandenburg, die gerne mal als kleines Paradies bezeichnet wird. Zu verdanken hat sie das dem preußischen Adel und einem der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Der Autor schrieb 1911 eine Novelle und, wie er sagte, ein Bilderbuch für Verliebte. Der preußische Adel wiederum war knapp 200 Jahre vorher zugange. Der damalige Kronprinz bekam die Erlaubnis, sich am dortigen See ein Schloss zu bauen. Da war er noch ziemlich jung und ziemlich glücklich.
Für Rheinsberg hat die Entscheidung, dass die preußische Familie entschieden hat, hier ein Schloss zu bauen, zu bewirtschaften, schon eine herausragende Rolle. 1736 kommt der junge Fritz, so wie wir sagen, später berühmt als der alte Fritz dann, nach Rheinsberg, baut das Schloss und wohnt hier. 1740 wird er ans Sterbebett seines Vaters nach Potsdam berufen und er fährt dorthin. Letztendlich kommt er dort an und zeitgleich erreicht ihn die Nachricht, dass die ganze Stadt Rheinsberg abgebrannt ist. Das ist für Rheinsberg natürlich ein großer Schock. Die einzige Straße, die stehen geblieben ist, das ist die hier im Hintergrund liegende Mühlenstraße. Die Mühlenstraße, die man auch sieht, die so einen leichten Bogen macht, noch aus der Architektur des alten Grundrisses der mittelalterlichen Stadt. Und danach entscheidet man sich, die Stadt neu aufzubauen und nach neuen Prinzipien aufzubauen. Breite Straßen, Häuserquartiere, keine redgedeckten Dächer mehr. Und diese Architektur, die 1740 letztendlich auf dem Reißbrett entworfen wurde, die sehen wir bis heute hier. Das heißt also, wenn wir sagen moderne Stadt, dann ist es schon wieder ein Stückchen her. Denn auch die Restaurationen der Stadt, man muss ja irgendwo überlegen, wo bildet man nach, wo setzt man die Schwerpunkte, die trifft so dieses Alter, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo diese Stadt neu entstanden ist.
Kaum bekannt, schon abgebrannt. Das Geheimnis des Namens lüftet Jörg Möller, der Vorsitzende des Vereins Stadtgeschichte Rheinsberg. Er steht mit mir auf dem Triangelplatz zwischen Stadt und Schloss. Wir blicken in Richtung See, Schloss, Schlosstheater und Musikwelt. Hinter uns das wieder aufgebaute Rheinsberg. Kurt Tucholsky hat dafür gesorgt, dass ich unbedingt hierher wollte. Jetzt bin ich da und ziemlich überrascht von Schloss, Schönheit und von Geschichte und Geschichten. So vielen, dass Tucholsky samt Kläre und Wölfchen noch eine weitere Folge warten müssen. Und angenehm überrascht bin ich auch, dass Anfang November noch so schön die Sonne scheint. Das macht die Herrlichkeit noch viel herrlicher. Deutsches Reiseradios Podcast 304 mit Rüdiger Edelmann und Figuren, Menschen und Begegnungen in Rheinsberg. Bei Sonnenschein komme ich an und der erste Blick sagt mir schon, ganz schön schön hier. Kein Wunder, dass der junge, damals noch Kronprinz Friedrich die Idee entwickelte, hier ein Schloss an den Grenerigsee zu bauen. Rheinsberg liegt ziemlich dicht an der Kreisstadt Neuruppin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Mit dem Auto fährt man von Berlin knappe 2 Stunden. Die Stadt hat heute rund 8000 Einwohner, ist aber flächentechnisch eine der größten deutschen Gemeinden. Heißt auch, hier gibt es viel Natur und dazugehörige Idylle. Genau richtig für einen Kurz- oder auch Langurlaub. Herrschaftshäuser gab es an der Stelle, wo heute das Schloss steht, schon einige. Der Vorbesitzer verkaufte Land und Gut dem preußischen König und der schenkte es dann seinem Sohn Kronprinz Friedrich. Der junge Fritz beauftragte dann den Ollen Knobelsdorf als Baumeister. Der baute um, stockte auf und Friedrich konnte einziehen. Es hat ihm gut gefallen, aber leider musste er, wir haben es eben schon gehört, nach 4 Jahren zurück nach Potsdam, um König zu werden. Schloss Rheinsberg schenkte er seinem jüngeren Bruder.
Sein Bruder, der Prinz Heinrich, hat deutlich größere Spuren hinterlassen in der Stadt Rheinsberg, im Neuaufbau der Stadt. Der Theaterbau, der Schlossbau, das Anlegen des Parkes sind im großen Teil seine Verdienste.
Prinz Heinrich ist ja so eine ganz besondere Figur. Welches Verhältnis hatten die Rheinsberger zu Prinz Heinrich?
Ich bin Rheinsberger. Ich bin zwar nicht in Rheinsberg geboren, wohne aber seit 1961 in Rheinsberg. Bin in Rheinsberg zur Schule gegangen, habe in Rheinsberg Abitur gemacht. Und Sie können mir glauben, der Name Prinz Heinrich ist mir in meiner Schulbildung nicht wirklich aufgefallen. Weder in der Stadt, in der Schulbildung noch woanders. Man hatte ja zu DDR-Zeiten so einen antipreußischen Kult, der erst in den 80er Jahren irgendwo wieder gewechselt wurde, wo man dann die preußische Kultur doch wieder etwas neu erfunden hatte. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Prinz Heinrich in mehreren Epochen in Vergessenheit geraten ist.
Nichts Neues also, denn schon um 1860 ließ sich Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg darüber aus, dass in Rheinsberg kein Mensch den Prinzen Heinrich kannte. Er schrieb, Heinrich sei verhältnismäßig ein Fremder. Sein Frühstück im Biergarten des Ratskellers hat ihm trotzdem geschmeckt. Ein seltsames Ungleichgewicht, bestätigt auch Michael Fröhlich, Assistent der Schlossverwaltung und Kenner des Bauwerks.
Für uns ist es auch wichtig, Heinrich jetzt mal so ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken. Rheinsberg galt so ein bisschen als das Schloss, das Kronprinzenschloss von Friedrich. Und die Zeit von Heinrich fiel dann so ein bisschen runter, obwohl Friedrich nur 4 Jahre hier gelebt hat und dann auch schon wieder ja, nach Potsdam zurückgekehrt ist. Und Heinrich hat 50 Jahre hier verbracht in Rheinsberg. Und das ist aber schon im 19. Jahrhundert so ein bisschen vergessen worden.
Den Besuchern ist es offensichtlich ziemlich wurscht, wem hier die größere Ehre gebührt. Sie kommen gern und erfreuen sich am optischen Angebot. Wie sagt Stadtführerin Jeanette Lehmann doch so treffend?
Die Leute kommen hierher, die stellen ihr Auto gerne auch bei uns am Parkplatz ab und dann machen sie immer leider nur eine Runde durch den Schlosspark und gehen Kaffee trinken und dann fahren die wieder weg. Also ich habe das so das Gefühl, dass sie sich nicht so sehr einlassen auf das, was vor Ort ist, auf die Geschichte, auf die Menschen, auf die Natur. Ich komme runter und genieße das auch.
Na, dann lassen eben wir uns ein und genießen das. Aus Feinste begleitet vom alten Fritz als Komponisten. Das weiß auch nicht jeder. Der Preußenkönig spielte Querflöte und komponierte leidenschaftlich. Dumm, denn schon ist wieder von Friedrich statt von Heinrich die Rede. Wie auch immer, jedenfalls haben Rheinsberg und Brandenburg beschlossen, in diesem Jahr den Prinzen Heinrich zu feiern. Man wird ja nicht so oft 300 Jahre alt und den Friedrich, den kennt ja eh schon jeder. Aber was zeichnet jetzt den Heinrich aus? Jörg Möller vom Verein Stadtgeschichte Rheinsberg meint,
meines Erachtens war es der größere Diplomat, der größere Staatsmann als sein Bruder Friedrich. Aber man hat ihn nie aus seiner Versenkung hier herausgeholt. Aber er hat die Verhandlungen mit Russland über die erste polnische Teilung geführt. Er hatte dort Kontakt zum Zaren. Er hatte zu seiner Schwester, die ja Königin von Schweden gewesen ist, einen engen Kontakt. Er war eigentlich der Diplomat, der Wissenschaftler, der Staatsmann gewesen. Und trotzdem ist ihm viele, viele Jahrzehnte, nicht nur zu DDR-Zeiten, dies nicht honoriert worden.
Dann machen wir uns auf den Weg. Die Sonne scheint und ich schlendere Richtung See. Ist das ein Idyll? Das schöne und trotzdem bescheidene Schloss, das glänzende Wasser und im November ein fast leerer Park. Keine Menschenmassen. Wenn das die Leute wüssten, wäre es voller hier. Auf der Schlossterrasse wartet Michael Fröhlich auf mich, um mir das Kleinod näher zu bringen. Er weist durchaus stolz darauf hin, dass es hier gerade im Sommer ziemlich voll werden kann. Dann, wenn die Musikkultur Rheinsberg ihr Festival durchführt.
Hier im Schlossinnenhof auch ein Musikfestival, Musikkammeroper Schloss Rheinsberg ist eigentlich ein relativ beliebter Platz, gerade so mit der Ausrichtung dann zum See hin mit der Bühne. Knapp 800 Personen passen dann hier rein.
Er geht voran, denn das Schloss will besichtigt werden. Mit einem wahrhaft strahlenden Beginn.
Der Spiegelsaal war der Festsaal von Friedrich gewesen und es ist einer der wenigen Räume bei uns im Schloss, die wirklich noch weitestgehend im Originalzustand aus der Zeit von Friedrich geblieben sind. weil natürlich Heinrich in seiner Lebenszeit hier auch viele Räumlichkeiten umgebaut, neu dekoriert, neu entworfen hat. Und das ist einer der wenigen großen Räume, die wirklich noch so geblieben sind wie bei Friedrich. War noch mit einem großen Badschlüssel. War vermutlich der Saal, den sich Friedrich ausgedacht hat für Konzerte, für kleine Kammerkonzerte, für kleine Feierlichkeiten, so als großer Tanzsaal. Dafür war er eigentlich schon wieder zu klein gewesen. Das ist einer mit der ersten Räume, die Friedrich zusammen mit seinem Architekten Georg Wenceslaus von Knobelsdorf entworfen und gestaltet hat.
Hat er um diese Zeit eigentlich schon komponiert?
Hat er quasi hier in Rheinsberg auch schon angefangen. Wir kommen nachher noch an seinem privaten Arbeitszimmer vorbei. Und das ist das Interessante, dieser Spiegelsaal und sein Arbeitszimmer, das waren zwei Räume, die waren durch diese Kolonnade verbunden. Und Friedrich konnte damals noch über die drüber laufen. Heutzutage ist das leider nicht mehr möglich. Aber er konnte quasi von seinem Arbeitszimmer problemlos in diesen Spiegelsaal wechseln. Die Akustik ist so gut, dass wir den Raum heute auch noch nutzen. Auch in der Zusammenarbeit mit der Kammeroper, mit der Musikakademie. Hier finden auch Konzerte statt.
Und das knarrt auch schön.
Ja, es sind noch größtenteils die Originalbodendielen von Friedrich und auch die Stuckmarmorarbeiten an den Wänden sind größtenteils noch original erhalten. Die Spiegel, die Kronleuchter, leider nicht mehr der weitestgehende Originalzustand. 1945 war da viel zerstört gewesen und das ist dann ersetzt worden. Da haben die Restauratoren dann aber versucht, mit originalen Fertigungstechniken zu arbeiten, sodass im Prinzip vom Aussehen her gerade so diese Glasscheiben wirklich aussehen wie im 18. Jahrhundert.
Ich hatte nur gehört, während der DDR-Zeit war es in einer Art Sanatorium. Wie ist der Saal damals genutzt worden in der Zeit?
Es war zu der Zeit auch ein Aufführungssaal gewesen. Es gibt da Fotos aus diesen Jahren. Da sieht man, wie im Prinzip hier ein Parkett ausgelegt worden ist, auf die alten Bodendielen einfach oben drauf. Und dann hat man auf dieses Parkett Stuhlreihen aufgeschraubt. Und auf einer Seite die beiden Spiegel, die über den Kaminen zu sehen sind, heute wieder, die waren entfernt worden. Hatte man stattdessen eine Leinwand aufgehängt und konnte dort Diaprojektionen dann stattfinden lassen. Oder man hat eben auch Musik gespielt und hat dann kleine Konzerte hier gegeben. Wir sind auch dankbar. Es hätte ja auch durchaus sein können, dass man gesagt hätte, man macht daraus, was weiß ich, eine Gymnastikhalle oder irgendwie einen Turnsaal oder ähnliches. Da hat man sich aber dagegen entschieden, hat das im Prinzip dann auch in der Zeit als Konzert- und Festsaal weiter genutzt. Dann.
Das beeindruckt ziemlich. Hier hört man's. Der Heinrich war nicht nur cleverer Diplomat und Staatsmann, er hat auch gern gefeiert und das konnte dann mal dauern. Wenn auch noch die Lieblingsverwandtschaft kam, wurde vorher sogar gebaut, denn auch den perfekten Gastgeber hat er immer gegeben.
Diese drei Zimmer hier, das war im Prinzip die Wohnung für die Lieblingsschwester von Heinrich gewesen, die Prinzessin Amalie von Preußen. Die hat er hier 1766 einrichten lassen, als sie Rheinsberg besucht hat. Es gab ein großes Fest, das hat sich über zwei Wochen erstreckt. Und zwischendurch, wenn mal die Feierlichkeiten kurz pausiert haben, konnte sie sich dann in diesen Räumlichkeiten quasi zurückziehen und erholen.
Großzügig.
Heinrich war da aber auch durchaus pragmatisch. Nachdem dann die Schwester wieder abgereist war, hat er die Räumlichkeiten auch für andere Gäste genutzt, hat ein bisschen umdekoriert und macht aus einem roten Raum eine Feldherrengalerie. Und hat Gemälde aufhängen lassen von preußischen, von französischen Militärs, die seiner Meinung nach ganz besonders wichtig waren für die Geschichte von Preußen.
Und der Hang zu Frankreich, der war ja, glaube ich, durchgehend bei ihm vorhanden.
Heinrich war frankophil, kann man wirklich so sagen. Nicht nur die französische Sprache, die ganze Kultur hat ihn begeistert. Er hat sich sehr stark nach Frankreich orientiert und hat schon früh den Wunsch gehabt, eines Tages irgendwann Frankreich zu besuchen. Das hat er sich dann später auch erfüllt.
Sinnigerweise ziemlich genau zur Französischen Revolution.
Ja, es ist natürlich so eine Sache, wo man sagt, ja gut. War auch durchaus der Meinung gewesen, dass die Verhältnisse in Frankreich einer Überarbeitung bedurften. Er war aber auch strikt dagegen, dass die Monarchie abgeschafft wird. Also an den bestehenden Gesellschaftssystemen wollte er dann doch nicht rütteln.
Geheiratet hat er auch, der Heinrich. Eine, wie man sagt, bildhübsche Frau, Prinzessin Wilhelmine von Hessen-Kassel. Diese Ehe erfüllte eine wichtige Voraussetzung des großen Bruders Friedrich. Keine Frau, kein Schloss. ob Wilhelmine vor der Hochzeit wusste, was auf sie zukam?
Heinrich selbst war, wie gesagt, ja nicht an Frauen interessiert. Friedrich in dem Fall eher zurückhaltend. Heinrich waren es dann dafür mehr die Männer dann gewesen, denen er sich eher dann zugetan gefühlt hat.
Heinrich müsste doch damit eigentlich so zu einer schwulen Ikone inzwischen aufgestiegen sein, nachdem ja gerade die Community, und das war ja jetzt bei den Festivitäten Christopher Street Day mit einzubauen, etwas, wo ich erstaunt bin, dass man sich mit dieser Geschichte jetzt öffentlich irgendwie so gar nicht beschäftigt hat.
Also den Christopher Streetway haben wir ja seit 2 Jahren und da wird Heinrich auch ins Zentrum ein bisschen gestellt als Repräsentant. Der Punkt ist, im 18. Jahrhundert, zu Zeiten von Heinrich, gab es diese Begrifflichkeit der Homosexualität, der schwulen Ikone eigentlich in dem Sinne gar nicht. Es wurde keine Unterscheidung gemacht zwischen der Liebe zu Frauen und zu Männern. Es war vielfach bekannt, dass Heinrich Männer bevorzugt hat, dass Heinrich sich Männern zugezogen fühlte, aber es ist auch nicht in die Öffentlichkeit getragen worden. Anfang der 90er kam es kurz hoch, dass Heinrich so ein bisschen als Schwulenikone wieder ins Zentrum gerückt wurde, aber das flachte dann auch sehr schnell ab.
Man wusste und weiß es, aber irgendwie kümmert sich keiner drum. Wilhelmine wurde von ihm irgendwann auch nach Berlin abgeschoben. Öffentliche Begründung?
Heinrich hat einen Brief zugespielt bekommen, in dem Formulierungen drin standen, die nahelegten, dass Wilhelmine eine Affäre mit seinem damaligen Adjutanten, dem Herrn von Kalkreuth, hatte. Wilhelmine hat das natürlich bestritten, hat gesagt, das ist eine Intrige. Für Heinrich war es aber eigentlich eine Möglichkeit gewesen zu sagen, Wilhelmine verursacht so viel Unruhe an seinem Hof, dass er sie wegschicken muss, loswerden muss quasi.
Und hat sie dann direkt nach Berlin geschickt?
Hat sie nach Berlin geschickt, hat ihr die neue Wohnung im gerade fertiggestellten Heinrich-Palais dann als Hauptwohnsitz zugewiesen.
Damit kehrte wieder die erwünschte Ruhe in Rheinsberg ein. Heinrich lebte sein Leben, er feierte und ging seinen Leidenschaften nach. Politik, Kunst, Kultur, Lebenslust und auch Gartengestaltung.
Also die ursprüngliche Parkgestaltung, wie wir sie heute am Südende des Sees haben, geht auf Friedrich zurück. Und Heinrich hat später den Park massiv erweitert dann. Hat umgebaut, hat im Prinzip das Heckentheater eingerichtet, was auch heute noch von der Musikakademie bespielt wird in den Sommermonaten, hat die Terrassen auf der anderen Seeseite anlegen lassen und hat quasi Stück für Stück die ganzen Ländereien rings um den Grinneriksee, der quasi hier vor der Haustür liegt, mit dazu erworben, sodass letztendlich der See selbst Teil seines Parks gewesen ist. Heinrich hat dann angefangen, Heckenquartiere anzulegen, das heißt kleinere Viertel, wo man so quasi sich auch im Sommer zurückziehen konnte, wo man dann auch musizieren konnte zum Beispiel und dann so ein bisschen abgeschieden war. Im späteren Verlauf hat er dann auch eine englische Partie eingerichtet. Das heißt, es war dann wirklich fast schon ein wilder Landschaftsgarten gewesen, wo das Schilf hochwachsen konnte, wo Vögel nisten konnten, wo er dann die Egeria-Grotte anlegen ließ. Und er hat auch auf der gegenüberliegenden Seeseite den Wald, die Boborokabeln genutzt und hat dort dann ganz viel gebaut. Da gab es dann Hütten, die aussahen wie eine Einsiedelei oder wie eine kleine Holzfällersiedlung. Von außen einfach nur mit Rinde verziert. Wenn man aber reingegangen ist, dann war da drin alles mit rotem Samt ausgeschlagen. Es gab Kissen und Tische und man konnte quasi dort feiern und Feste veranstalten und ganz luxuriös sich zurückziehen, die Nacht verbringen dann.
Das Schloss bietet eine Vielzahl weiterer Eindrücke. Die Führung kann ich nur empfehlen, genauso wie den ausgiebigen Spaziergang durch den Schlosspark. Hier wird auch heute noch klar, wie schön angelegte, vermeintlich wilde Natur sein kann. Von der gegenüberliegenden Seeseite hat man zudem einen herrlichen Blick auf Schloss und Nebengebäude. Ein wunderschönes Ensemble liegt einem dort vor Augen. Links vom Schloss durch einen kleinen Wasserkanal getrennt, das Kavaliershaus. Der Name beschreibt recht gut, welchen historischen Zweck das nicht minder prachtvolle Gebäude hatte. Teil davon ist, dicht am See, das von Prinz Heinrich ab 1744 errichtete Schlosstheater. Heute ist hier die Musikkultur Rheinsberg zu Hause. Die Quelle von ganz viel musikalischer Kultur unterschiedlichster Ausrichtung. Ich bin mit Felix Görg verabredet. Er ist Leiter der Musikakademie und erklärt mir die breite Palette.
Wir sind quasi dreierlei. Wir sind einmal ein Festival im Sommer mit der Förderung von exzellenten jungen Kammeropernsängern, wo auch die Förderung dieser junger Sänger drin ist. Wir sind einmal das Schlosstheater Rheinsberg, was ein Veranstaltungsort im ländlichen Raum ist, wo wir jedes Wochenende ein, zwei Aufführungen machen, ein, zwei Konzerte. Und dann sind wir die Musikakademie mit eigenem Hotel, die ganzjährig Probenlager, Orchesterlager für Schulklassen, für Amateurchöre, für professionelle Ensembles möglich macht, aber auch Fortbildungen im Bereich Musik im größtmöglichen Bereich durchführt, von der Chorleitungsfortbildung bis zum Crashkurs Ukulele.
Und er zeigt mir die Räumlichkeiten. Zum Start natürlich das wieder erstandene Schlosstheater.
Heinrich hat das 1774 eröffnet und es hat 1945 noch einen Granateneinschlag gegeben und dann ist das über die Jahrzehnte in DDR-Zeit verfallen. Und wurde dann mit wahnsinnigem Aufwand und wahnsinnigem Kraftakt in den 90er Jahren wieder saniert, dass wir 2000 jetzt hier einen wundervollen Konzertort haben. Und das ist ein Wunder des ländlichen Raums in Brandenburg. Also ich habe so eine Transformation wirklich, also wir sind eine kleine Stadt Rheinsberg. Ja. Es ist ja wirklich klein hier. Und dass da diese Anstrengungen unternommen wurden, dass diese politischen Kräfte zusammenkommen, zu sagen, wir schaffen hier diesen Kulturort, das war, glaube ich, 1990 nicht abzusehen. Also da haben so viele Leute so Tolles geleistet. Das ist ein moderner Konzertsaal, multifunktional mit Orchestergraben, mit Seilzügen, mit Nebenbühne, 300 Personen und natürlich dafür ein ziemlich großer Aufführungsort, der natürlich das Jahr über auch ein Probenort ist. Also das ist unser größter Probenraum, Orchester kommen hierher in die Musikakademie zum Proben. Ganz viel Verschiedenes machen wir in einem Haus, von Jugendförderung bis zur Exzellenzförderung in der Kammeroper. Unser Schwerpunkt ist tatsächlich Musiktheater. Grob ein Drittel von allem, was wir hier tun, hat was mit Musiktheater zu tun. Und da sticht natürlich die Kammeroper, das Kammeroper-Festival im Sommer raus, wo sehr große Produktionen sind. Aber auch im Kleinen machen wir zum Beispiel in der Musikakademie Fortbildung im Bereich Musiktheater, wo dann spielerisch gearbeitet wird zum Thema Musiktheater. Das ist ein so gelungenes Theatervorhaben hier, was 2000 saniert wurde und aufgebaut wurde in den Ruinen des historischen Schlosstheaters. Der Übergang vom Historie zu einem modernen Konzertort, glaube ich, funktioniert. Und die Leute nehmen das auch gerne an. Es ist ja über das ganze Jahr über und es ist total spannend, wie dann halt unterschiedlichste Leute, Kinder und Familien, bis zu dem Berliner Opernpublikum, was hier kommt. Wir sind halt genau dafür ausgerichtet. Wir haben genau die perfekten Probenmöglichkeiten, Räumemöglichkeiten für Ensembles. Es steht in fast jedem Zimmer ein Flügel oder ein Klavier. Es ist schön hier. Wir starten jetzt gerade ein sehr, sehr großes Projekt, wo wir Musiktheater mit 7. und 8. Klassen von Förderschulen machen. Die kommen für eine Klassenfahrt hierher. Wir gehen in die Schulen, machen dort Werkstatttage, wo man an Musiktheatermethoden arbeitet. Und die kommen dann aber 5 Tage her, um auch natürlich selbst dieses Verzaubern, diesen Ort zu erleben, wo man Verbindung zum Alltag kappen kann. So ist die Formulierung. Das Spannende ist wirklich, dass es erstmal keine Konsequenz für den eigenen Alltag hat, was man hier macht. Man darf sich hier ausprobieren. Man darf aus der Komfortzone rausgehen. Und das ist gerade für Förderschüler, die ja in so schwierigen Situationen oft leben, so entscheidend, dass die mal wirklich eine Entfaltungsmöglichkeit bekommen, wo sie neue Wege gehen können, ohne dass es gleich schwerwiegende Bedeutung fürs Leben hat. Das ist ein Projekt der Armutsprävention. Also da komme ich aber nochmal sozusagen auf diesen Ort zurück, der das dann auch möglich macht. Weil das nur in Schulen zu machen, das funktioniert nicht. Da bleibst du in den Lebenswelten von denen. Aber wenn du sagst, du entrückst die Schüler in einen Ort wie hier in Rheinsberg, in so eine Schlossatmosphäre, wo das Zimmer, wo du schläfst, ist ein Doppelzimmer, ist nicht ein riesen Jugendherberge-Mehrbettzimmer. Die Küche macht ein 3-Gänge-Menü zum Mittag, ist 10 Meter entfernt, der Probenort ist nochmal 20 Meter entfernt. Du hast alles zusammen, man entwickelt wirklich eine gemeinsame Spirit. Das ist ein stetes Auseinandersetzen über die Ziele und Entwicklung von so Institutionen und wo wir auch, glaube ich, als Kulturschaffende realisieren müssen, was für eine Kraft wir eigentlich haben, was für eine gesellschaftliche Kraft wir haben, uns zu bewegen und dass wir uns in den Dienst der Gesellschaft stellen können und nur so neue Argumentationen auch für öffentliche Förderung zu bekommen, die nicht mehr in einem Elfenbeinturm ist und sagen, wir machen Kultur der Kultur wegen, sondern wir machen Kultur, um Gesellschaft zu bewegen, Kultur, um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Was, da verrate ich auch niemandem was, das ist dringend notwendig in Nordbrandenburg. Das Festival ist ein Moment der Refinanzierung. Wir sind relativ gut, was die Refinanzierungsquote angeht. Wenn man sich Opernproduktion angeht, das sind das einfach große, teure Projekte, die einfach... die brauchen die öffentliche Hand als starken Träger. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass das Land Brandenburg uns da substanziell sagt, wir wollen euch als Institution haben. Und da sehe ich gerade den Jelle Dierix runterschreiten, meinen neuen Kollegen in der künstlerischen Leitung, wo ich ganz dankbar bin, dass wir jetzt hier mit neuer Kraft starten.
Dieser Jelle Dierix ist ein echter Glücksfall für die Welten der Musikkultur Rheinsberg. Der Leiter und Organisator von vielen bekannten und berühmten Festivals in Europa hat sein Amt im September 2025 angetreten. Künstlerischer Leiter, man könnte auch Intendant sagen. Er sieht es als eine neue Herausforderung in einem Umfeld, in dem er sich sichtlich wohlfühlt. Nach unserem Zusammentreffen im Schlosstheater haben wir noch schnell ein Foto draußen vor der Tür und in der Sonne gemacht. Danach hat er sich wirklich viel Zeit genommen für meine Fragen in der inspirierenden Atmosphäre der Rheinsberger Musikkultur. Beginnend mit dem X am Ende seines Namens.
Ich muss in Deutschland immer sagen, ich bin Familie von Asterix und Obelix. Und dann lachen die Leute. Aber dann, nein, mein Nachname ist tatsächlich CKX am Ende. Und sogar auf meinem Hochzeitszertifikat steht es mit S. Also man verweigert sich, diese X zu schreiben. Aber es ist ein Namen aus der Region Belgien und Flandern.
Wie verschlägt das einen Belgier nach Rheinsberg?
Ja, das ist eine lange und kurze Geschichte, aber am Anfang gibt es Liebe. Ich habe mich verliebt in eine wunderbare deutsche Frau, vor vielen Jahren schon. Wir sind mittlerweile verheiratet und haben zwei Kinder. Und damals habe ich gearbeitet für das Rotterdam-Festival und das Genf-Festival in Belgien. Und sobald man wusste, ich habe mich verliebt, dann musste ich arbeiten in Potsdam. Habe ich die Ehre gehabt, die Musikfestspiele Potsdam Sounds to See programmtechnisch mitzubetreuen, viele Jahre lang. Da hat meine Heimat zurückgerufen, bin ich acht Jahre oder fast neun Jahre Geschäftsführer und künstlerische Leiter gewesen beim Flandern-Festival von der Abteilung Mechelen und Kempen. Also ich bin immer in Deutschland wohnhaft geblieben. Also das war immer Pendon. Ich bin, glaube ich, der letzte Fan der Deutschen Bahn. immer mit Zug. Also in Europa fliege ich nicht. Ich sage das immer dazu. Und dann letztendlich kam dieses wunderbare Angebot in Rheinsberg. Und das ist so ein absolut magischer Ort. Und Brandenburg ist mittlerweile meine Wahlheimat geworden. Dachte ich, diese Geschichte möchte ich erzählen. Weil als Festivalmacher habe ich die Ehre gehabt, dass ich schon 40 Festivals machen konnte in Tschechien und Holland und Belgien und Polen und alles Mögliche. Also sehr europäisch gedacht. Ich gucke immer, wo kann man tatsächlich eine Geschichte erzählen? Wo macht das Sinn? Wo ist das spannend? Wo ist das etwas Besonderes oder magisch? Und wenn so ein Ort da ist in Brandenburg, dann ist es wohl Rheinsberg.
Sie haben ja jetzt mit einem Festival in Potsdam und jetzt dem Festival in Rheinsberg eine ganz enge preußische Beziehung. Nun wissen die wenigsten, dass Rheinsberg eigentlich das ältere Schloss ist, Sanssouci sehr viel später kam. Trotz alledem, wo würde es Sie, wenn Sie ein preußischer Prinz oder Kronprinz wären, am ehesten hinziehen? Nach Rheinsberg oder nach Potsdam?
Ohne Zweifel Rheinsberg. Rheinsberg ist das Original. Das ist der Ort, wo sowohl Friedrich als auch sein Bruder Heinrich tatsächlich glücklich waren. Sanssouci ist, wo er nicht mehr so glücklich war. Da war er schon Kurkönig und dann hat er sogar auf die Pläne geschrieben, komm a Rheinsberg, wie in Rheinsberg. Also diese Sorgen, die er nicht hatte in Rheinsberg, wollte er auch so gerne wieder haben in Potsdam. Aber da ist er eigentlich nie ohne Sorgen gewesen. Und vielleicht deutet darauf auch dieses Komma auf dem Schloss von Sanssouci. Da steht Sans Komma Sanssouci. Und es sind Bücher geschrieben über dieses Komma. Weil das ist fehlerhaft und das kann nicht sein, weil Friedrich konnte sehr wohl Französisch. Also der würde diese Fehler nie machen. Warum ein Komma dazwischen? Das sind Bücher geschrieben, total faszinierend. Aber wir wissen, dass er gesagt hat, in Rheinsberg waren tatsächlich seine glücklichste Jahren. Und auch Heinrich mit alles mögliche Pipapo an Politik. Wenn er schreibt über Rheinsberg, dann schreibt er wirklich über seine Hütte, wo er glücklich ist und seine Tomaten pflanzt. Und also da hängt ein bestimmtes Glück in dieses kleine Örtchen. Und das ist die Essenz auch von einem Musenhof. Man braucht einen Ort, ein Safe Space, wie man so schön sagt auf Englisch. Ein Ort, wo man sich sicher fühlt. Und das ist Rheinsberg durch die Jahrhunderte gewesen und hoffentlich in die Zukunft auch weiter.
Nun schaut die Musikwelt Rheinsberg inzwischen auch schon wieder auf eine ganz ordentliche Geschichte zurück. Das Schlosstheater und die Kammeropern natürlich erst recht. Wie weit geht das wirklich zurück? Und hat beispielsweise Prinz Heinrich irgendwann schon beschlossen, ich will dort ein Theater haben und will dort Opern aufführen?
Ursprünglich gab es schon die Gedanke bei Friedrich der Große, der hat natürlich seine Hofkapelle, der ursprüngliche Gedanke hat er schon in Neuruppin und dann in Rheinsberg wirklich ausgebaut. Das war die erste wirklich professionelle, die Präromantische sogar mitgeprägt hat, nicht nur Rokoko-Stil. Und dann kam sein Bruder, die noch viel theatraler dachte, der sagte, ich muss hier mein eigenes Theater haben. Und das hat er auch etwas abgeguckt von seiner Schwester in Drottningholm in Schweden. Dachte ich, ich brauche auch mein eigenes Theater. Und das war damals die absolute Avantgarde für unter anderem französische Oper. Die Leute aus Paris und Versailles, die hier waren, die haben gesagt, es gibt hier ein höheres Niveau manchmal als in Versailles. Also das wissen die meisten auch nicht. Das war oft komplett auf Französisch. Auch die Geschwister haben damals auf Französisch miteinander geredet und nicht nur auf Deutsch. Also auf dieser Ebene war extrem viel Kunst da. Und er hat alle einbezogen. Und das ist in unserer Zeit auch, wir sind auch auf der Suche nach das Demokratische. Nicht nur hat er Profimusikerin, aber auch sein Hofstaat. Und sie mussten alle mitspielen. Alle mussten mitmachen. Er selber hat auch manchmal regisiert. Er war auch ein sehr heftiger Kritiker im positiven und negativen Sinn. Also an Kunst muss es damals fabelhaft gewesen sein. Also wir wissen, dass er ganz tolle künstliche Feste gegeben hat und Traum für Amalia. Aber auch manchmal gab es eine Woche verschiedene Opernaufführungen hier in Rheinsberg. Das ist schon sehr merkwürdig, dass in so einem Ort, dass da so eine Strahlkraft entstanden ist, so eine künstliche Strahlkraft.
Aber eigentlich seltsam, dass Friedrich der Große dann so wenig, wenn überhaupt, ich weiß es jetzt im Moment nicht genau, nach Rheinsberg kam, weil es wäre ja der ideale Ort gewesen, auch seine eigenen Werke aufzuführen.
Ich bin natürlich kein kompletter Spezialisten, aber Friedrich war dann König und dann musste er im Machtzentrum sein. Und dann hat er schon Rheinsberg übergeben an seinen Bruder, das war sein Hofstaat. Und er war sehr vorsichtig, um sich da reinzumischen. Friedrich war der perfekte Marketier, der wusste, wie er sich verkaufen musste, der wusste, was er tun musste, um bis heute als wichtig und groß gesehen zu werden. Und er hat das sehr bewusst auch so gespielt. Der sollte auch nicht so viel, da musste er in Potsdam und in Berlin seine Macht zeigen, aber er hat auch die Macht seines Bruders gezeigt, weil die meisten Leute, nicht mal die Berliner wissen das, wo das Heinrich-Palast in Berlin ist. Aber wenn man die Berliner fragt, wo war das Palast von Prinz Heinrich in Berlin, glaube ich, wissen 99% nicht, wo das war. Und da muss man sagen, sie gehen zur Staatsoper in der Rücken, dann guckt man nach vorne, dann sieht man die Humboldt-Universität, Hauptgebäude, und sagen alle, ja, Das war's, Palast von Prinz Heinrich. Und das zeigt, welche Macht und Status sein Bruder damals hatte, weil das hat Friedrich persönlich bauen lassen für den einzigen General, der nie einen Fehler gemacht hat, hat er so schön gesagt über seinen Bruder. Aber das war man kann stundenlang erzählen über die Verhältnisse zwischen den Geschwistern, das ist zu viel für heute. Ja. Aber diese Geschichte ist total spannend und mich fasziniert es dann als Ausländer, dass viele Leute in Deutschland diese Geschichte nicht mal kennen. Das ist, also dass bis auf heute Friedrich es geschafft hat, als Alleinmerkmal und als allein wichtige Person so sichtbar zu sein. Und alles drumherum sieht man kaum.
Das war ja tatsächlich auch schon im 19. Jahrhundert so. Es gibt ja diese Wanderungen durch die Mark Brandenburg von Theodor Fontane, der also ja berichtet, dass er hier gleich um die Ecke vor dem Ratskeller gefrühstückt habe und sich dann ausließ über das Schloss und auch über den Prinzen Heinrich. Und dort ja auch sagte, den kennt überhaupt keiner. Also wenn ich hier in Rheinsberg in eine Schule gehen würde und frage nach Prinz Heinrich, kennt den keiner, und selbst Lehrer kämen in Schwierigkeiten zu erklären, wer das mal war, und das in dieser unmittelbaren Nähe.
Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Prinzen mal mehr highlighten in 2026, 300 Jahre nach seiner Geburt, aber auch 300 Jahre nach dem Geburt seiner Frau, Prinzessin Wilhelmine. Das finde ich ganz wichtig, das ist dann mein eigener Einstieg in dies alles. Also ich finde es ganz wichtig, um auch Wilhelmine daran zu verbinden. Die kommt aus Kassel, aus Hessen-Kassel. Und nur dank Wilhelmine hat er seinen Hofstaat bekommen, weil er musste heiraten von seinem Bruder. Er hatte da keine Wahl, und erst wenn er verheiratet war, würde er Rheinsberg bekommen als Mithofstaat. Also das ist total krass, dass diese Frau ihr Leben gegeben hat, um das eigentlich zu ermöglichen. Und ich bin jetzt sehr beschäftigt mit, wer war diese Dame und wer war dann Heinrich und wie war das Verhältnis zwischen den beiden und wie haben die zusammen gelebt und warum hat die modernen Deutschen in die Bibliothek und er hatte die modernen Franzosen in seiner Bibliothek. Also das ist total spannend, um zu gucken, wer waren diese Leute in deren Zeit und wie kann man diese Geschichte in unserer Zeit wieder sinnvoll erzählen.
Thank you.
Sie sind nun der künstlerische Leiter des Festivals seit kurzem und planen jetzt für das Jahr 2026. Können Sie schon ein bisschen was erzählen, wie sich das denn niederschlägt und bei dieser Gelegenheit auch gleich erwähnen, warum es sich lohnt, unbedingt das Rheinsberg Musikfestival zu besuchen im Sommer?
Vielleicht muss ich erst mal erwähnen, wenn ich hier angefangen habe, habe ich jetzt natürlich, bin ein Historiker, erst mal geguckt, welche Geschichte hat dieses Festival. Man hat das Kammeroper-Festival, hauptsächlich im Sommer, aber auch im Frühling. Dann das Schlosstheater, das ist ein grandioser Perle, ist in der Mitte von dieser tolle Landschaft. Dann ein internationales Gesangswettbewerb, 35. Edition schon dieses Jahr, woran jährlich mehrere hundert Sängerinnen teilnehmen, was schon grandios ist. Und dann die Landesakademie und Bundesakademie. Also das ist ein Riesenbord hier an an Riesenvielfalt. Damit fange ich schon an. Dann hat man diese ganze Geschichte von diesem Festival, das angefangen hat mit Siegfried Matthus, damals, also schon in DDR-Zeiten, ein sehr berühmter Komponisten. Und der hat das mit sehr viel Liebe und Kraft hochgezogen, dieses ganze Ding. Der sagt, nein, wie in Zeiten von Prinzen Heinrich und von Friedrich muss hier Oper gespielt werden. Was er damals an Produktionen schon alles gemacht hat, das ist grandios. Und die Frage ist jetzt, wie kann dieses Erbe in Richtung 22. Jahrhundert gebracht werden? Weil auch die Opernwelt hat sich immens gewandelt, die ganze Kulturszene hat sich gewandelt und unsere Gesellschaft hat sich gewandelt. Und das ist
dabei. Jedem das Optimum eines Aufenthalts zu bieten, gehört hier dazu.
Einen werden jetzt wahrscheinlich zuallererst mal fragen, Kammeroper-Festival. Man kennt große Sinfonieorchester und man kennt Kammerorchester. Kammeroper ist die Sparversion der großen Oper.
Ja, würde ich auch. Ist auch eine gute Definition. Nein, die Idee von Kammeroper ist teilweise auch entstanden in auch dieser Zeit von Heinrich. Und das sind tatsächlich kleinere Besetzungen, wodurch man diese Oper viel flexibler spielen kann und in kleiner Orte spielen kann. Also es muss kein Riesenapparat sein, das diese Oper möglich macht. Und das ist das Tolle daran. Aber eigentlich verwende ich all diese Genres nicht mehr. In meinem Kopf denke ich an Rheinsberger Funken. Wie kann man Rheinsberg funken lassen, dass es strahlt hier und dass was entsteht, dass die Leute mitnehmen nach Hause. Oder wenn die nicht nach Rheinsberg kommen können, dass sie erfahren, dieser Ort, da passiert was Einzigartiges. Da ist eine Kraft, eine Energie, eine künstlerische Geschichte. Ja, vielleicht musst du doch mal dahin, um das live zu erleben.
Wie sieht das für 2026 aus?
Die Leute, die das Festival schon kennen, müssen sich nicht sorgen, viele Sachen kommen zurück. Es werden ganz tolle Operngalas sein. Da kommen äußerst spannende Opernproduktionen auch. Aber die Leute, die meine Festivals kennen, aus anderen Ländern oder aus der Vergangenheit, die wissen, es wird auch werden auch andere spannende Geschichten erzählt werden, die nicht allzu klassisch sind. Und damit meine ich nicht neue Musik oder so, aber ich bin immer auf der Suche, wie kann man die Leute total überraschen mit Sachen. Ich habe in meinem Leben Parfum-Konzerte organisiert, ich habe Konzerte für Heißluftballonen-Ensemble organisiert, ich habe das längste Orchester der Welt organisiert. Also dafür bin ich am meisten bekannt in der Szene. Und das werde ich jetzt versuchen, um die Rheinsberger zu zeigen, guck Leute, wir können hier außergewöhnliche Sachen machen, wie damals Prinz Heinrich schon gemacht hat mit seiner Feste. Das muss grandios gewesen sein, wenn ich den Ablauf von seiner Feste angucke. Ich werde versuchen, dieses Niveau zu erreichen.
Es würde sich ja zum Geburtstag auch aufdrängen, quasi zumindest mal einen Abend mit einem Prinz Heinrich Fest zu verbringen.
Genau, und wir werden natürlich auch, weil wir die Leute kennen natürlich immer die Schloss von Rheinsberg, aber wir werden natürlich auch seinen Park einbeziehen. Ich bin ja ein ganz leidenschaftlicher Gärtner und Herrn Gebauer hier, Park Riefiedleiter, ist ein grandioser Mann, der brennt für seinen Park. Und die Leute kennen vielleicht schon Sanssouci, aber sollten wirklich das Park von Rheinsberg kennenlernen. Da sind so viele Geschichten über französische Emigrés, die hergekommen sind, diese abgeknotete Pyramide, was das Grab geworden ist von Prinz Heinrich, das Heckentheater, das hier ist, die Salon, diese Obelisken, die ist eine ganz einzigartige Geschichte erzählt. Das allein ist so grandios, man kann stundenlang nur in diesen Park auf der Suche gehen nach all diese Geschichten.
Wie wichtig ist eigentlich eine künstlerische Kontinuität bei solchen Festivals, gerade in einer solchen Umgebung?
Das ist eine sehr interessante Frage und eine schwierige Frage auch, die ich noch nicht bekommen habe vorher. Mein Job, sehe ich, wir sind Vermittler. Wir verbinden Menschen mit Menschen. Und das ist eigentlich so, wie ich meinen Job sehe. Nicht als ganz großen Intendanten, die seinen Willen macht oder was auch immer. Nein, ich verbinde diese Menschen und guck, kann da eine neue Geschichte entstehen, kann da eine Liebe entstehen, kann da etwas Schönes entstehen, können wir da unsere Gesellschaft erreichen oder schöner machen oder was auch immer. Also das ist für mich am wichtigsten. Und wenn so eine Art Kontinuität ist, hängt das nicht von Menschen ab. Dann kann ruhig jemand anders dann kommen nach mir, die eine ganz andere Geschichte erzählt. Aber diese Essenz von diesen Menschen verbinden an einem einzigartigen Ort anhand von Kreativität, das ist für mich das Wichtigste. Also ich habe das Glück gehabt, 40 Geschichten erzählen zu können. Überall in Europa habe ich gemerkt, man kann die Leute überall mit Geschichten umarmen und mitnehmen. Wichtig ist aber, dass man sich selber erneuert. Das ist auch Teil von Ihrer Frage natürlich. Man muss selber auch wissen, die Geschichte, die ich gerade erzähle, macht das jetzt noch Sinn? Ist es noch frisch? Das ist noch viel schwieriger, um selber zu wissen, okay, jetzt habe ich genug erzählt. Ich bin seit Corona-Zeit noch viel mehr überzeugt davon, dass, das sage ich auch an allen Politikerinnen, die ich treffe, wir sind Teil des Antworts, nicht des Problems. Kultur ist jetzt noch viel wichtiger, als es je war. Und jede Energie, die da reingesteckt werden kann, und damit meine ich nicht nur Geld, ich meine wirklich intellektuelle Energie, Liebesenergie, ist ganz wichtig in unserer Zeit. Wir sind wirklich Teil von einer Lösung, nicht nur für Kreativität, die wir dringend brauchen als Menschheit, weil nur Kreativität wird uns retten in jedem Sinne, aber auch auf politischer Ebene, auf demokratischer Ebene ist Kunst und Kultur eine der schönsten und wichtigsten Sachen, die es je gegeben hat, seit Urzeiten, und die es je geben wird. Und ich kann da nur für plädieren, um das noch mehr zu fördern und noch mehr uns als Menschheit darauf zu fokussieren und nicht auf Sachen, die uns als Menschheit in eine Vergangenheit werfen, die wir nicht möchten.
Aus der Historie heraus, Prinz Heinrich hat seine Kammeropern, seine Konzerte und so weiter natürlich nur auf dem Schlossgelände stattfinden lassen. Inwieweit sind die Rheinsberger eigentlich Teil der ganzen kulturellen Initiative Musikwelt Rheinsberg?
Also für die Rheinsberger, das habe ich gemerkt, ist es ganz wichtig, dass man auch im Heckentheater, in einem Park was tut. Darauf sind die unheimlich stolz und die möchten noch draußen sein im Sommer, weil diese Atmosphäre für alle Leute, die es mal erlebt haben, wenn man im Heckentheater oder im Innenhof vom Schloss sitzt oder im Park spaziert und die Sonne geht runter und die Schwalben kommen, das allein ist schon ein Hammertheater. Und dazu kommt dann noch diese Live-Musik und kommen diese Stimmen überall und kommt diese Vision und diese Geschichte, die der Regisseur oder Regisseurin erzählen möchte. Und genau diese Kombi merke ich, das ist ganz wichtig für Rheinsberg. Wichtiger als rein nur im Schlosstheater. Das habe ich gemerkt, das ist ganz wichtig. Und es ist meine Aufgabe, finde ich, diese Aufgabe habe ich mich gestellt, um die Rheinsberger noch mehr, noch stolzer zu machen drauf. Weil das fehlt hier manchmal, das habe ich gemerkt, und das sehe ich dann als Ausländer. Leute, ihr könnt unheimlich stolz sein, nicht nur auf der Stadt Rheinsberg, Musikkultur oder Kammeroper, aber alles, was diese ganze Kombi von Sachen, die hier ist, darauf könnt ihr stolz sein. Seid es dann bitte auch.
Manche Künstler Leiter haben das ja vor Jahren irgendwann versucht zu sagen, wir verlagern jetzt einen Teil der Aktivitäten einfach dorthin. Wäre sowas denkbar?
Bei mir ist grundsätzlich alles denkbar. Ich habe schon Sachen organisiert in Fitnessclubs, in Scheunen, in Flakturmen. Also im Grunde ist alles, wo es die Geschichte richtig ist, wo es sich hingehört. Dieser Geist des Ortes, das ist für mich am wichtigsten. Wenn dieser Geist des Ortes sagt, mach es hier, dann folge ich diesem Geist. Also zum Beispiel früher unter Matthäus, das wissen viele Leute schon nicht mehr, war der Laurentiuskirche eine Operkirche. Und das ist eine Tradition, wo ich vielleicht auch wieder anknüpfen kann. Der Herr Matthäus hat noch Opern gemacht auf dem Wasser. Das Undine gewesen, dann wirklich auf dem Wasser. Also alles ist möglich, wenn es stimmt mit der Geschichte, die man erzählen möchte. Das sind keine, alle Grenzen, die wir haben oder alle Einschränkungen, die denken wir uns selber ein, die gibt es eigentlich nicht.
Allenfalls vielleicht finanzielle.
Auch nicht mal finanziell. Für alles gibt es eine Lösung. Also wenn ich merke, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat, findet man immer die Mitte. Geld ist völlig uninteressant. im Grunde völlig uninteressant. Ja, man braucht es, aber das soll nicht das Ausgangspunkt sein. Wenn ich mit Leuten rede, gehe ich nicht, um Geld zu holen, werde ich erst mal gucken, können wir was zusammen erzählen. Und das Geld werden wir finden, das kommt dann irgendwie. Und ja, Oper kann teuer sein, aber muss es nicht sein. Man kann es auch mit anderen Mitteln. Es ist Teil des kreativen Prozesses. Also ich finde es immer so langweilig, dass die Leute sagen, oh ja, und Geld und schwierige Zeiten. Nein, ich würde in keine andere Zeiten leben wollen als jetzt. Total spannend. Die ganze Geschäftszeit ändert sich. Die Leute denken nach, wo wollen wir hin? Die Leute sind böse und wollen, das ist total spannend. Und ich kann vielleicht etwas verraten. Dieses Spannende kommt auch, wird auch Thema im Festival 2026, weil ich werde etwas machen auch um das Jahr 1789, weil dann war Prinz Heinrich auch tatsächlich in Paris.
Und man hat ihm ja nachgesagt, dass er ganz gegen seinen Stand durchaus mit der Revolution sympathisiert.
Genau, auch total spannend. Der war als einer der wenigen Aristokraten total begeistert von diesen neuen Ideen, total begeistert. Aber andererseits dann auch sehr naiv, weil er hat dann auch nicht gesehen, dass das so nicht funktionieren würde. Also er war auch bei der Assemblée Nationale in Paris, er war alles dabei. Was grandios ist, wenn man weiß, auf welche historischen Momente, wo er wirklich dabei war als Mensch. Aber dann war er ja sehr enttäuscht und dann sind auch nach der Revolution viele Emigris sind tatsächlich nach Rheinsberg gekommen und sind hier geflüchtet. Das ist dann auch wieder spannend in unserer Zeit, um darüber zu reden.
Aber was macht den künstlerischen Geist von Rheinsberg aus?
Es ist eine einzigartige historische Verbindung zu einem ehemaligen Musenhof, die man machen kann anhand von die Natur und die Kultur heute in einem grandiosen Ort.
Ich bin nun weder Musikwissenschaftler noch Fachmann in Sachen Oper, Kammeroper oder musikalischer Bildung. Trotzdem hätte ich mich mit Jelle Dieriks noch stundenlang unterhalten können. Anfang November wollte er noch nicht mit dem Programm herausrücken. Inzwischen ist es veröffentlicht und bietet auch manch Klassisches wie mehrere Kammeropern, aber auch ein Wandelkonzert, ein Liederabend für Wilhelmine und Heinrich und gefeiert werden darf auch mit einem schwedischen Sommerfest. Musikfreunde werden sicher auch in diesem Jahr von der Vielfältigkeit der Musikkultur Rheinsberg begeistert sein. Und dann sind da ja auch noch das bezaubernde Städtchen, wundervolle Natur, unendlich viele Seen und eine schlicht verzaubernde Atmosphäre. Verlockend ist der gebratene Zander direkt aus dem See. Überhaupt, Fisch gibt's fast überall, vom Ratskeller bis zum Fischerhof, direkt am See. Geheimtipp zum Übernachten, der Gasthof Endler direkt am Triangelplatz. Von hier aus ist fast jede Attraktion in längstens 10 Fußminuten zu erreichen. Meine besondere Empfehlung sind die unglaublich leckeren Buletten, die Hausmetzgerei täglich im Angebot hat und die Übernachtungsgäste mehr als oft auch auf dem Frühstücksbuffet finden. Für die Kaffee- und Kuchenzeit empfehle ich zudem noch das Café Claire am Kirchplatz. Ich hatte dort einen Birnenschmandkuchen zum Niederknien. Sehenswert ist das Haus der Stadtgeschichte. Hier kann man wirklich tief in die Rheinsberger Historie eintauchen. Und wenn im Sommer die Sonne scheint, dann muss man eigentlich auch eine Schneekebootstour machen. Wandern, naja, kann man ohnehin. Touristische Infos gibt es in der gut bestückten Touristinfo in der Mühlenstraße. Websites und weitere Infolinks findet ihr wie immer auf der Reiseradio-Website und dort gibt's auch wie immer jede Menge Fotos. Ich kann dann nur sagen, wenn die Fotos schon im November so schön werden, welches Paradies wartet da erst im Sommer? Ach ja, noch eins zum Schluss. Für Verliebte ist Rheinsberg das Top-Ziel. Lest mal nach bei Kurt Tucholsky. Ich komme akustisch wieder, zusammen mit Claire, Wölfchen Kurt und dem Bilderbuch für Verliebte, dem eigentlichen Grund, warum ich nach Rheinsberg wollte. Da wusste ich aber noch nicht, was mich außerdem erwartet. Die Ursprungsstory demnächst genau hier. Rheinsberg lohnt, nicht nur als Tagesausflug. Lohnt zum Hören, Lesen und Gucken. ich meine Podcasts, News und weiterer Content. Bitte abonnieren, nicht vergessen, kostet auch nichts, versprochen. Dasselbe gilt für die Podcasts, die überall zu hören sind, wo es gute Podcasts gibt. Siehe Spotify, Google, Apple, Amazon, Podimo, Radio.de und noch ein paar mehr. Danke fürs Zuhören und danke an Friedrich den Großen für die ansprechende Musik. Ja, der konnte auch künstlerisch was. Mist, jetzt sind wir schon wieder beim alten Fritz, wo es doch eigentlich um den Heinrich gehen sollte.